Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem in Paris ein Mann vor Gericht steht oder stand, der die Sache mit den Kulturgütern, die in der Kolonialzeit in Afrika geraubt wurden, einfach mal in die eigene Hand genommen hat und das im wörtlichen Sinne. Mwazulu Diabanza stammt aus der Demokratischen Republik Kongo, lebt aber in Frankreich, wo sich mehr als 90.000 Kulturgüter aus Ländern südlich der Sahara in Museen befinden, die meisten von unklarer Herkunft. Am 12. Juni diesen Jahres hat Diabanza zusammen mit 4 anderen Aktivisten Eintrittskarten für das Pariser Musée Quai Branly gekauft, dort einen afrikanischen Begräbnispfosten aus dem 19. Jahrhundert aus der Ausstellung genommen und ist dann zur Tür gegangen, wo er aufgehalten und festgenommen wurde. Nun stand er deshalb in Paris vor Gericht. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy hat das Verfahren verfolgt. Sie hat 2018 gemeinsam mit ihrem Kollegen Felwine Sarr für den französischen Staatspräsidenten einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter erarbeitet. Wie Diabanza seine Aktion begründet hat, das habe ich sie gefragt.
Die Aktion war die Begründung in gewisser Hinsicht. Er ist nicht nur reingegangen und hat sich dieses Kunstwerkes ermächtigt, sondern eine Stunde lang fast ist er rumgelaufen im Museum mit einer laufenden Handykamera und er hat erklärt, was er macht. Was er macht, heißt tatsächlich, wie Sie das auch schön formuliert haben, er nimmt die Sachen selber in die Hand, im wörtlichen Sinne, und holt sich ein Objekt zurück, was ihm gehört. Und er trug auch diesen Pfosten auf dem Arm wie ein Baby, könnte man fast sagen. Und die anderen haben gefilmt. Das heißt, er wollte nicht stehlen. Er ist nicht einfach weggegangen, um dieses Objekt tatsächlich wegzunehmen, sondern es sollte gefilmt werden. Und seine Begründung und die Festnahme, all das gehörte zur Aktion.
Das ist bedroht mit einer hohen Geldstrafe und mit einer hohen Haftstrafe. Das hat er also bewusst in Kauf genommen.
Er hat das bewusst in Kauf genommen, weil er sich hier nicht in einem kriminellen Bereich befindet, sondern im symbolischen Bereich befindet. Wenn er ein eingetragener Künstler wäre, würde man sagen, das war eine Performance. Das war es nicht, das war ein Akt des politischen Aktivismus. Aber was er damit bezwecken wollte, war Publizität, Öffentlichkeit, Sichtbarkeit.
Nun muss man natürlich auch sagen, geht nicht so einfach, Sachen aus dem Museum rauszunehmen. Erstens gibt es da bestimmte Regeln, auf die man sich verständigt hat. Und zweitens drohen Kunstwerke dadurch natürlich auch beschädigt zu werden. Was halten Sie von der Aktion?
Die Aktion geht gar nicht tatsächlich. Man kann nicht einfach ein Museum so beschädigen oder jedenfalls ein Objekt von seinem Sockel ohne weiteres wegnehmen. Das ist klar. Für mich war es deswegen interessant, weil diese Art von Aktionen bereits in der Literatur oder im Film, also in der Fantasie, in der gesellschaftlichen Imagination, im kollektiven Horizont von dem, was man nicht macht, aber woran man denkt, schon da ist und zwar schon lange. Eine sehr prominente Figur ist der Nobelpreisträger für Literatur Wole Soyinka, der in seinen Memoiren erzählt, wie er schon in den 70ern seiner Regierung Nigeria geraten hat, statt ewig zu verhandeln, um die Benin-Bronzen zurückzubekommen, sollte man die einfach zurückholen. Und er hatte sich sogar, so erzählt er das, also im Bereich der Erzählung, hätte er sich auch sogar dafür angeboten. Und diese Idee, dass man das selber macht mit Gewalt, die schwelt schon lange ja, in anderen Medien. Auch im Film Black Panther ist ein Beispiel dafür, wo ein ganzer Film sich da dran knüpft, an einem Diebstahl in einem Museum. Und deshalb war es aus meiner Perspektive interessant, weil das was Franzosen ein Passage à l'acte nennen, also ein Schritt zur Tat ist. Und das passiert in der Regel, wenn der Frust oder die Wut oder die anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Die Französische Revolution gab es auch schon lange in der Literatur, bevor es sie wirklich gab. Und deshalb war diese Geste aus meiner Perspektive, die einer Historikerin, die sich auch in anderen Medien mit diesem Thema befasst, nicht unerwartet. Oder das Unerwartete ist, dass jetzt der Schritt zur Tat passiert, aber dass es schon da ist als Idee, das war mir klar.
Was gelungen ist durch diese Aktion, Frau Savoy, ist, dass das Thema Raubkunst aus Kolonialzeiten nochmal eine ganz neue Öffentlichkeit bekommen hat. Nur durch die Aktion selbst oder auch heute durch den Prozess? Ist der gut besucht? War der Teil der Aktion?
Der Prozess ist ganz sicher Teil der Aktion. Es sind über 100 Personen draußen vor der Tür gewesen. Viele haben gefilmt, auch in Livestreams, das kommt auf Facebook. Also sie filmen, wie sie nicht reingelassen werden. Einerseits viele Personen aus den afrikanischen Diasporas, die in Paris sehr zu Hause sind. Andererseits viele Polizisten, wie man es in Frankreich auch gewohnt ist. Also eine Art Konfrontation im Vorraum und darüber hinaus noch dritte Gruppe, die Journalisten, die sehr zahlreichen, auch Journalistinnen. Das heißt, wir haben hier die Justiz, die Presse, die Betroffenen, wenn man so will, und die Gewalt des Staates, die Polizei, die Ordnung, all das im Rahmen einer Handlung, die mit Kultur zu tun hat. Und das zeigt dieses Koordinatensystem mit diesen vielen Akteuren, wie empfindlich das Thema gerade ist. Es hat zwar, wie Sie sagten, eine neue Öffentlichkeit, aber diese Öffentlichkeit hat im Grunde aus bestimmten Perspektiven, und das ist die der afrikanischen Bittstellern, zum Beispiel der Fall seit den 1960er Jahren, also seit den Unabhängigkeiten, nicht aufgehört zu sein. Nur wir Europäer haben das nicht wahrgenommen.
Sagt die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy über einen Prozess wegen, naja, kultureller Selbstjustiz in Paris. Ein Urteil soll es am 14. Oktober geben. Der Staatsanwalt hat heute Nachmittag eher symbolische 500 Euro gefordert. Möglich wären in Frankreich für Museumsdiebstahl bis zu 150.000 Euro und 10 Jahre Haft gewesen. So würdevoll und festlich hätte es werden sollen, das Beethoven-Jahr 2020, auch in Österreich. Und dann kam natürlich auch hier Corona und warf vieles von dem, was da so engagiert geplant worden war, über den Haufen. Das Kunsthistorische Museum in Wien zum Beispiel hätte schon im Frühjahr eine große Beethoven-Schau eröffnen wollen. Daraus wurde nichts, aber Direktorin Sabine Haag und ihr Team wollten sich nicht entmutigen lassen und haben die Beethoven-Ausstellung nun einfach ein halbes Jahr später eröffnet. Beethoven bewegt, heißt die Schau, die ab heute zu sehen ist. Günter Keindelsdorfer war für uns schon drin.
Ludwig. Ludwig.
Ein großes interaktives Hörrohr, kreiert vom US-amerikanischen Konzeptkünstler John Baldessari, ziert den Eingangsbereich der Beethoven-Schau. Der Besucher darf etwas hineinrufen und ein Streichquartett des tonkünstlerischen Titanen scheppert einem entgegen.
Wir haben das Glück gehabt, einen ganz freien Ansatz wählen zu dürfen,
erklärt einer der vier Kuratoren der Schau, Andreas Kugler. Und diese Ansage ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn das Kuratorenteam bespielt 4 Säle des Kunsthistorischen Museums mit einer Ausstellung von radikal hermetischer Schrägheit. Die Amsterdamer Architekten Dani Mileo und Joris Nielander haben 4 gesamtkunstwerkartige Säle in die historische Gemäldegalerie gewuchtet. Säle, die einen das prunkvolle historistische Ambiente des Kunsthistorischen Museums rundum vergessen lassen. Die Besucherin der Besucher sollen in dieser elegant bizarren Anderswelt in den Kosmos Beethovens eintauchen, so wünscht es sich Kurator Andreas Kugler.
Beethoven ist wie Leonardo natürlich zum Beispiel oder wie Bruegel ein Genie. Genies werden bewundert, aber im Moment der persönlichen Berührung, im Moment der persönlichen Begegnung mit Beethovens Musik, tritt dieses ganze Bildungswissen, auch diese ganze Bewunderung zurück. Und da steht dann Beethoven und sein Werk in diesem Moment nicht mehr auf dem Podest. Das ist nicht mehr die Entrücktheit des Halbgottes. Das ist der Künstler, der gleichsam direkt zu uns spricht.
Beethoven selbst ist in der Ausstellung nirgends zu sehen. Kein Porträt, keine Statuette aus Bronze oder Marmor stellt den musikalischen Jahresregenten dar. Gegenwärtig ist der Komponist allein in kostbaren Autographen und Notenblättern, etwa der Eroica, und einigen wenigen Ludwig van Devotionalien, die stilsicher ins Ausstellungsganze eingefügt wurden. Kontrastiert werden die Beethoven-Exponate mit Bildern Caspar David Friedrichs, William Turners und Francisco Goyas, aber auch mit Rebecca Horns berühmtem Konzertflügel, der in Saal 1 verkehrt herum von der Decke hängt. Man kann sich zwischendurch immer wieder fragen, was das alles eigentlich mit Beethoven zu tun hat. Da wird zum Beispiel einem vom Komponisten bekritzelten Notenblatt ein Skizzenbuch William Turners gegenübergestellt, in dem der britische Romantiker in halb abstrakter Manier Wind und Wolken festgehalten hat.
Ja, uns ist wichtig, so ein assoziatives Netz zu spannen, ein Ensemble von ganz verschiedenen Objekten, die uns inspirieren und zum Nachdenken anregen.
Im letzten Saal der Ausstellung wird man mit einem Auftragswerk des Kunsthistorischen Museums konfrontiert. Der deutsch-britische Künstler Tino Segal hat sich von Beethoven zu einer Performance, einer sogenannten konstruierten Situation, inspirieren lassen. Die Freude an Beethovens Musik wird da von Tänzerinnen und Sängern live in Klang und Bewegung übersetzt. Es ist eine mutige Ausstellung, mit der das Kunsthistorische Museum Ludwig van Beethoven seine Reverenz erweist. Man holt sich Schrägheit, Lebendigkeit, zeitgenössische Originalität ins Haus. Etwas, das dem Kulturtempel an der Ringstraße nur gut tun kann.
Beethoven verspätet, in Wien Günther Keindelsdorfer berichtete. Flimmernd, flirrend, vibrierend, das sind drei Eigenschaften, die immer wieder genannt werden, wenn von den Gemälden Kuno Gonchios die Rede ist. 1935 im Ruhrgebiet geboren, studierte er erst bei einem der wichtigsten ungegenständlichen, gestischen, informellen Künstler jener Zeit in Deutschland, bei Karl Otto Goetz. Irgendwann, Christiane Vielhaber, scheint dann aber sowas wie wissenschaftliches Interesse an Farbe die Überhand gewonnen zu haben. Sie haben die große Werkschau gesehen, die gerade in der Kunsthalle Recklinghausen gezeigt wird. Warum fing es irgendwann an zu flimmern und zu flirren und zu vibrieren?
Ich glaube, das liegt an der Ausbildung bei Karl Otto Goetz. Das war ja ein sehr gestischer Maler, eine Malerei aus dem Bauch. Und dann kommt die nächste Generation, die sagt, so möchte ich eigentlich nicht malen wie meine Lehrer. Ich möchte analytischer vorgehen. Und dann geht der in so Richtung Josef Albers. Mhm. Und wenn Sie sagen flirren, dann kann man das am schönsten erklären. Es ist wie wenn ein Albers explodieren würde. Also diese scheinbar monochromen Farbquadrate, die beide übereinander liegen, die werden in einzelne Farbpartikel zerlegt und die legen sich, da ist noch so ein bisschen Taschismus drin, also doch ein bisschen informelle Malerei, wie ein farbiger Fleckenteppich über die Leinwand. Und dieser Teppich ist mal dichter, mal lockerer gewebt. Bei dem Frühwerk, da sehen Sie noch die Leinwand, die immer ungrundiert ist. Dieses braune Rupfen sehen Sie noch durch. Und da tut er die Farbe drauf wie so kleine Würmer, wie so auf so einem Sieb. Als hätte er gesiebt und dann bleibt da was kleben und dann hängt er das an der Wand. Und dann werden die immer dichter und immer dichter. Und dann werden es teilweise Farbpunkte, die er aber alle mit dem Pinsel setzt, also nicht aus der Tube drückt. Das sehen Sie wunderbar in der Ausstellung, sind ein paar Fotos, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie macht er das? Und dann sehen Sie diesen großen, bärtigen Mann, da schon mit schütteren Haaren und dann hat er so einen Pinsel, wie wir an der Schule hatten, so einen kleinen Dirke-Pinsel und dann geht er damit in die Farbe und Sie sehen die Pinselabdrücke in diesen einzelnen Farbtupfern und wenn ich sage, er ist so ein atomisierter Josef Albers, der also die Interaktion von Farbe auf sich wirken lässt, dann könnte man auch sagen, er ist ein Seurat, ein Franti Liszt, aber eben nicht figurativ. Sie erkennen gar nichts.
Überhaupt nie, auch im Frühwerk nicht, auch im Spätwerk nicht, immer nur die Farbe um sich selbst willen?
Im Frühwerk erkennen Sie manchmal, dann hat er so Rundbilder bemalt, kleine Tondi, die geformt sind wie so ein Diskus, so ein bisschen konvex und dann so konzentrische Farbkreise, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und die sind so wie, man kann sich so vorstellen, auf der Kirmes, wenn die sich drehen, dann wird ihnen schwindelig. Und so ist es auch, wenn Sie vor die großen Bilder gehen und Sie denken von Ferne, das ist monochrom, das ist ein gelbes Bild, das ist ein grünes Bild und dann gehen Sie nah dran und dann sehen Sie, einmal wird Ihnen dann wirklich schwindelig, dann sind das solche Farben, teilweise auch Signalfarben, dass so im Kopf, also entstehen Nachbilder Und die sind so schrill, dass sie dann ganz schnell wieder zurückgehen. Sie haben aber vor den Bildern gesehen, dass das, was wie monochrom aussieht, diese Farbtupfer oder wie beim Konditor, als hätten sie mit der Farbe da drauf gespritzt, obwohl es mit dem Pinsel ist, dass das doch verschiedene Schichten übereinander sind. Dass bei der grünen Farbe ist dann ein Gelb und ein Blau drunter, aber das bringt die Farbe wirklich zum Leuchten und zum Flirren.
Das ist ja eine Art zu malen, Frau Vielhaber, die in den 60er, 70er Jahren durchaus angesagt war. Wenn man an Vasarely in Frankreich denkt oder an Bridget Riley in Großbritannien. Also die Idee, mit Farbe wirklich auf der statischen Leinwand Bewegung auch zu erzeugen, scheinbar jedenfalls. War das eine Masche oder war Gonchior?
Nein, man darf natürlich nicht vergessen, wann hat er studiert? Von 57 bis 61. Dann hat er noch mal in Köln auf Lehramt studiert, war auch erst Lehrer, bevor er Professor wurde. Das war natürlich die Zeit, wo schon die Popart war. Hm. Ne? 60er Jahre fing ja Warhol an, wenn man sich das vorstellt. Und diese Signalfarben und das Schrille und das Gepunktete und so, das gab es. Aber das war nicht seine Absicht, sondern seine Absicht ist einfach reine Farbe.
Und eine Position, die auch heute noch Bestand hat?
Ja, es sind viele schöne Bilder dabei. Ich denke, im Spätwerk ist es so ein bisschen, da kriegt das so was Dekoratives. Wenn die Farbe von oben rieselt, dann denken sie an Schneegeriesel oder ob da so Blüten runterfallen. Aber es ist eine Position, die durchaus Bestand hat. Wenn nicht gerade auf dem Kunstmarkt, da ist so konkrete Kunst im Moment nicht so gefragt. Aber er ist eine deutsche Position außerhalb von Popart und konkreter Kunst.
Immer so schade, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, wie sie über diese Bilder erzählen. Vielen Dank, Christiane Vielhaber, über die Gonchior-Werkschau in Recklinghausen. Wer auf die aktuelle Bestsellerliste des Spiegel blickt, der findet unter den Top 20 ungefähr die Hälfte an Titeln, die aus anderen Sprachen ins Deutsche übersetzt wurden. Aus dem Englischen, dem Italienischen, Französischen und Schwedischen zurzeit vor allem. Genannt werden dort nur die ursprünglichen Autorinnen und Autoren. Aber natürlich ist der Erfolg eines ursprünglich fremdsprachigen Buchs in Deutschland ganz wesentlich den Übersetzerinnen und Übersetzern geschuldet. Heute ist der Weltübersetzungstag, den es seit 2017 offiziell gibt und der an diese Leistung erinnern soll. Katrin Harlers, Bundesreferentin des Bundesverbandes der Dolmetscher und Übersetzer für Literaturübersetzungen, habe ich gefragt, wie es ihr und ihren Kolleginnen denn am heutigen Tag überhaupt so geht.
Also wie alle Kulturschaffenden kämpfen wir natürlich mit den Auswirkungen der Corona-Krise im Moment. Unsere Berufsverbände, sowohl der VDÜ, der Verband der Literaturübersetzerinnen und Literaturübersetzer, als auch der BDÜ, der Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, versuchen natürlich ihren Mitgliedern so gut wie möglich zur Seite zu stehen. Mit einer Fülle von Workshops und Hilfsangeboten, die vor allem jetzt natürlich online stattfinden. Ja, und ansonsten versuchen wir alle so gut wie möglich durch diese Krise zu kommen und dabei eben auch die grundlegenden politischen und rechtlichen Dinge nicht zu vergessen, die uns sowieso beschäftigen.
Da kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Zunächst mal vielleicht noch mal konkret. Woran merken Sie in Ihrem Beruf denn Corona? Sind weniger Bücher erschienen? Werden weniger Bücher erscheinen? Und gibt es deswegen auch weniger Aufträge?
Also das kann man im Moment eigentlich noch gar nicht so richtig beurteilen, weil Literaturübersetzungsprojekte ja immer einen gewissen Vorlauf haben, von mehreren Monaten in der Regel. Sodass wir im Moment eigentlich alle noch dabei sind, die vor Corona geschlossenen Verträge zu erfüllen und diese Übersetzungen zu liefern. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass Verlage auch ihre Programme umgestellt haben. Es werden Projekte verschoben ins nächste Jahr. Da muss man eben schon ein gewisses Maß an Flexibilität auch mitbringen, die Sachen dann termingerecht abzuliefern. Mhm. Was im nächsten Jahr kommen wird, das wissen wir alle noch nicht so richtig. Sie wissen ja auch, die Leipziger Buchmesse ist ersatzlos ausgefallen. Die Frankfurter Buchmesse wird nur in rudimentärer Form, also vor allen Dingen online stattfinden. Und so ist eben die Aussicht für uns alle noch ein bisschen vernebelt sozusagen.
Es gibt Hilfspakete der Bundesregierung, die, jedenfalls sagen es einige Berufsverbände, auch durchaus helfen. Bei Ihnen gibt es aber konkret eine Petition, um da noch ein bisschen präziser nachzusteuern.
Es geht zum einen um die Corona-Hilfen. Da hat der BDÜ, also der Bundesverband der Fachübersetzer und Dolmetscher, eine Online-Petition gestartet, gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände. Die hat über 58.000 Unterzeichner gefunden und muss somit im Petitionsausschuss des Bundestages behandelt werden. Und da geht es darum, die Soforthilfen für Soso-Selbstständige, was wir ja alle sind, zu verlängern und rechtssicher auszugestalten, weil im Moment dieser Flickenteppich natürlich für uns keine große Hilfe im Grunde darstellt. Und das Zweite ist, das empfinden wir als sehr positiv, ein Hilfsprogramm der Bundesregierung für die Kulturbranche. Der Deutsche Übersetzerfonds hat davon eine Tranche von 5 Millionen bekommen und die kann jetzt zur verstärkten Förderung von Übersetzerinnen und Übersetzern, aber auch Verlagen, die neue Übersetzungen angehen wollen, verwendet werden für Stipendien und für die Unterstützung von Lesungen. Das heißt, da ist einiges passiert und darüber freuen wir uns natürlich auch.
Und wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Ist für Sie auch die EU-Vereinheitlichung ein Thema in Ihrer Branche?
Die EU-Vereinheitlichung ist im Moment ein sehr großes Thema. Der VDÜ ist da zusammen mit dem Schriftstellerverband und der Initiative Urheberrecht auch aufgefordert gewesen, zum vorliegenden Diskussionsentwurf für die Umsetzung in deutsches Recht Stellung zu nehmen. Und wir mussten leider feststellen, dass genau die Dinge, die Regelungen, die uns helfen würden, unsere angemessenen Ansprüche durchzusetzen, bis jetzt keine Berücksichtigung gefunden haben. Das macht uns natürlich nicht nur traurig, sondern auch eigentlich wütend.
Wie wird das begründet?
Ja, das kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen, wie sowas zustande kommt. Es gibt ja dann diese Referentenentwürfe. Wir reichen unsere Stellungnahmen ein und hoffen, dass es Berücksichtigung findet. Aber inwieweit das dann wirklich umgesetzt wird, darauf haben wir natürlich kaum Einfluss. Für uns wäre es eigentlich eine Katastrophe, wenn das Papier, das jetzt vorliegt, so oder in ähnlicher Form beschlossen würde, weil das auf Jahrzehnte hinaus im Grunde eine Rechtslage zementieren würde, die es uns nicht ermöglicht, unsere angemessenen Ansprüche eigentlich durchzusetzen.
Kann eigentlich niemand wollen. Die Literaturübersetzerin Katrin Harlas war das. Vielen Dank. Henning Hubert fehlt noch. Er hat die Kulturmeldungen von heute.
Heute war Generaldebatte im Deutschen Bundestag zum neuen Haushalt. Auch Kulturstaatsministerin Grütters von der CDU hat ihren Etat verteidigt. Er soll im kommenden Jahr um 120 Millionen Euro oder 6,6% steigen auf 1,94 Milliarden Euro. Vor allem hob sie Projekte hervor, in denen Geschichte aufgearbeitet und vermittelt wird, sowie bei Jugend erinnert zu SED-Unrecht, das bis 2023 läuft. Außerdem gibt es mehr Geld für politische Bildung und kulturelle Teilhabe. Zugewinner hier im O-Ton.
Die Deutsche Welle beispielsweise als Botschafterin demokratischer Werte im Ausland soll zusätzlich 22 Millionen bekommen. 3 Millionen mehr gibt es für Orte der Demokratiegeschichte. Mit 500.000 wollen wir die Aufarbeitung des Kolonialismus vorantreiben. Das erste Mal übrigens mit einem eigenen Haushaltstitel. Und natürlich wird das Humboldt-Forum auch dazu beitragen, dass im Dezember seine Pforten öffnet. Einige stören sich an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wir stärken sie mit 14,5 Millionen, um übrigens, wenn das Land Berlin mitzieht, einen eintrittsfreien Sonntag hinzubekommen.
Wenn es klappt, stimmt auch wieder voll und ganz ihr Motto: Kultur ist keine Delikatesse für Feinschmecker, sondern Brot für alle. So Monika Grütters heute im Bundestag. Auch die Internationalen Filmfestspiele Berlin haben sich mit der Vergangenheit befasst. Eine Studie des Instituts für Zeitgeschichte sollte herausarbeiten, wie eng Berlinale Gründungsdirektor Alfred Bauer in der NS-Zeit mit Propagandaminister Josef Goebbels verbandelt war, über seinen Posten als Referent des Reichsfilmintendanten. Bauers Einfluss war, so das Ergebnis, bedeutender als bisher bekannt. Das Urteil der Studie: Bauer trug zum Funktionieren, zur Stabilisierung und Legitimierung der NS-Herrschaft bei. Und genau das wurde von Bauer nach 1945 systematisch verschleiert. Alfred Bauer war von 1951 bis 1976 Berlinale-Chef. Den Alfred-Bauer-Preis der Filmfestspiele, den gab es noch bis 2019. Einmal nach Dresden. Dort können dank Corona-Hygienekonzept zurzeit nicht nur gut 10.000 Zuschauer ins Fußballstadion zu Dynamo Dresden, auch die weltberühmte Dresdner Kreuzkirche lädt ein zu Konzerten mit immerhin fast 900 ihrer eigentlich 3.000 Sitzplätze. Um der Nachfrage gerecht zu werden, verdoppelt der Kreuzchor jetzt seine Konzerte bis Jahresende, inklusive doppelter Christvesper und Christmette.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommen die Informationen am Abend. Ein Thema auch dort, die Generaldebatte im Bundestag. Mein Name ist Stefan Koldorf. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.